I think when creating music that is more ambient or beatless or contemplative in nature, you're not necessarily thinking about dancing first and foremost. It is about slower movement, so this should be a record for people to walk around to, or drive in their cars, or reflect, or just be comfortably by themselves.
Track 17. Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist.
Hi, ihr hört Track 17, der Musikpodcast, Folge 50, wie immer mit Albert Koch
und Christopher Hunold.
Hi, heute mit einem kleinen Streich, Ambient Jazz von Laurel Halo, Emo Electronica von Lorraine James, dem Anders Pop von Post Dia, dem schroff verrauschten IDM Beats Not Beats von Lukid und der ja kosmischen Soundtrack-Arbeit von Alain Goraguer. Habe ich doch richtig ausgesprochen, Albert, ne?
Ja. Korrekt.
Ja, okay. Dankeschön. Ja, plus 12 weitere Musikempfehlungen des Monats, wie immer, in dem Podcast, der euch in den Reviews, sowie dieser Folge hier, einmal im Monat die interessanteste neue Musik raussucht für euch, damit ihr es nicht müsst. Und in den Features, das gibt's dann nächstes Mal wieder, ein bestimmtes Thema der Musik intensiv beleuchtet. Albert, ich würde gleich gern mit dir über ein, zwei Sachen aus dem Urlaub sprechen, aber erstmal muss ich natürlich wissen, was hast du denn zuletzt gehört?
Ich habe was ganz Unspektakuläres zuletzt gehört. Und zwar das Debütalbum der Incredible String Band aus dem Jahr 1966, das, wie die Band heißt, die Incredible String Band. Und wer wissen will, wo der sogenannte Freak Folk herkommt, der seit den mittleren Nullerjahren in Indie-Land gerne gehört wird, der kann sich ruhig mal dieses Album anhören. Es ist minimalistische Folkmusik auf traditionellen Instrumenten gespielt und mit einem sehr starken psychedelischen Einschlag. Kann man auch Weird Folk oder Psychedelic Folk oder whatever nennen.
Also an alle, wie heißt er noch, Devendra Bennard Fans oder sowas, für die ist das dann was?
Absolut, ja.
Okay. Ja, ich habe extra nochmal was gehört, damit ich darüber reden kann, weil ich nehme das ja hier sehr ernst. Ich habe nochmal Kate & V, Black Country New Road gehört und noch ein paar andere Sachen, zumindest in Auszügen. Denn ja, ich habe ein paar schöne Sachen im Urlaub erlebt in New York und habe übrigens auch noch eine Geschichte aus dem Urlaub, muss ich erzählen, wenn wir gleich über Laurel Halo sprechen. Erinnere mich auf jeden Fall dran, wenn ich das nicht tue. Okay. Das ist so eine der letzten schönen Geschichten aus dem Urlaub oder sage ich mal interessanten Geschichten, die hat mit diesem Album zu tun. Und hatte eine wunderbare Zeit und habe auch wirklich ein paar schöne Konzerte gesehen. Kate & V, wo ich dir dann hinterher irgendwie noch so ein verschwitztes, unscharfes Foto schicken musste von mir und Kate & V. Es tut mir sehr leid, aber da musste ich, glaube ich, einfach kurz fragen, ob wir nicht bitte ein Foto machen können. Es war nämlich so, in so einem ganz kleinen Schuppen in New York war das eher so eine Art Mini-Label-Nacht von Revenge International. Dort erscheinen ja seit einigen Jahren die Alben von Kate & V. Und es gab auch tolle Vorbands, zwei sehr interessante Frauen, Diatom Deli, relativ klassische so Sample-Loop-Musik, meistens instrumental, manchmal ein bisschen mit Stimme. Und dann, was ich wahnsinnig abgefahren fand, Kay Baird, wenn ich sie so richtig ausspreche, kennst du, glaube ich, auch, ne? Die vorrangig mit ihrer Stimme, einem Mikrofon, einer Flöte und dann einem kleinen Computer das Ganze verstärkt, wirklich sehr experimentelle Musik macht. Ich persönlich würde das definitiv weiterhin als Musik bezeichnen, so verwegen wähne ich mich an der Stelle. Aber das war schon eine sehr abgefahrene Performance. Also es war wirklich Performance-Kunst mit Klang, mit Flöte. Es waren nicht direkt Stücke, sondern sie hat halt auf interessante Art in das Instrument gepustet, mehr oder weniger, um dann immer das so anzuschneiden und Geräusche zu machen. Und daraus entstanden dann aber in irgendeiner Form fast schon gebeatboxte, geflötboxte Songs. Ich kann das kaum beschreiben. Das war live auf jeden Fall ein Ereignis. Und bei Kate & V sowieso. Sie hat ihre Wow-Sachen gespielt, weil sie ohne Band aufgetreten ist. Also alles das, was auf ihrem neuen Album erschienen ist. Hat dann allerdings auch nochmal einen kurzen Gastauftritt gehabt von ihrer Kollegin, Dara Dorian von den Dirty Projectors, mit dem sie ja das Projekt Decisive Pink hat. Sie haben aber keine Songs von Decisive Pink gespielt, sondern sie ist einfach für einen KNV-Song mit auf die Bühne gehuscht und hat da ein bisschen mitgesungen, was ich sehr, sehr schön fand. Also das war ein sehr, 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 sehr toller Auftritt. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und einen Tag später war es dann ja so, dass rein zufällig ja wirklich Black Country New Road in New York gespielt haben, in Queens, und das war wirklich ein sehr, sehr magisches Konzert, ein sehr emotionales Konzert, der letzte Auftritt ihrer USA-Tour, waren alle hochgradig schick angezogen, es war ein ganz toller, Abend, haben auch nochmal ein paar neue Songs gespielt, das, was man jetzt kennt seit einem Jahr, seitdem sie in der Neubesetzung in Anführungszeichen unterwegs sind, und war komplett aufgelöst danach in allem, was irgendwie so möglich war, emotional und körperlich. Also es ist wirklich fantastisch. Ganz, ganz großes Kino. Also bin ich sehr, sehr begeistert von. Ich sehe sie jetzt in 3 Wochen nochmal in Köln. Ist vielleicht nicht ganz so feierlich vielleicht wie New York, aber das waren so ein paar der musikalischen Highlights. Und es gibt, du warst ja auch schon ein paar Mal da, ne? Du weißt ja, dass es wahnsinnig viele Plattenläden gibt. Oh, ja. Und so über 10 auf jeden Fall besucht. Manche waren ganz schön lame, muss ich sagen. Also Don't Believe the Hype, aber es gab dann wieder andere, die mir extrem gut gefallen haben. Earwax war zum Beispiel einer, den ich sehr schön fand. Academy Records, ich weiß nicht, vielleicht sagt das dem einen oder anderen was, der auch schon mal da war oder vielleicht unterwegs sein wird. Natürlich der ganz klassische Rough Trade da am Rockefeller Center, der ist ganz gut. Aber ich glaube, mein Lieblingsladen war Vinyl Fantasy. Das ist, glaube ich, das ist so eine Mischung aus Plattenladen und so Graphic Novel Store, und wo man dann auch von einem Hund direkt begrüßt wird. Ich hab da sehr, sehr viel Spaß gehabt. Da habe ich die Lorraine James geholt, über die wir heute auch sprechen werden. Und glaube ich, den Laden, den ich am ehesten mit meinem deutschen Lieblingsplattenladen, nämlich A-Musik in Köln, vergleichen würde, wäre Octopus. Der ist nämlich auch vorrangig so eher so in elektronischen Gefilden zu Hause, hat aber auch viel Jazz und hat dann auch von kleineren Labels irgendwie Sachen. Und das ist auch der Laden, der mein Lieblings Reiter nennt man das ja, ne? Also mein Lieblings, heißt das so? Reiter im Plattenladen? Da, wo dann irgendwie die Genres draufstehen? Ja, ja. Wie nennt man das? Ja. Hatte meinen Favoriten, da stand nämlich sinngemäß sowas drauf wie Music for New York Dentist Waiting Rooms of the 70s. Und ich glaube, so würde ich auch gerne mal irgendwann ein Album nennen, was ich dann mache. Das hat mir sehr gut gefallen. Nee, also musikalisch hat das sehr viel Spaß gemacht, aber ich glaube, den Song, weißt du, welchen Song man am meisten hört in der Stadt?
Nee.
Es ist Empire State of Mind von Jay-Z und Alicia Keys. Okay. Wenn du dann doch mal Interesse hast, bei gutem Wetter einmal über die Brooklyn Bridge zu gehen oder im Central Park rumzustromern, du hörst es halt wirklich alle 20 Meter, weil dann irgendein Typ mit so einem kleinen Podest, auf dem du so 360-Grad-Fotos machen kannst, und da läuft dann immer so, aber auch nicht der ganze Song, es läuft halt dann irgendwie immer so ein Loop aus den Highlights oder so des Songs, und das halt wirklich in Dauerschleife. Also ich glaube, bei dem Job musst du schon viel mitmachen, gerade auch musikalisch. Also ich hatte nichts gegen den Song, bevor ich in den Oberkopfurlaub geflogen bin, aber mittlerweile, es ist schon echt anstrengend, weil du gehst da so entlang und du hörst wirklich alle 5 Meter, alle 20 Meter hörst du diesen Song. Aber naja, ich hatte zwischendurch so ein bisschen Probleme, einen Laden zu finden. Da war ich dann in so einem Industrieviertel und stand dann in so einem gigantischen Hochhaus mit so Lastenaufzügen und bin da so oben hin und her gefahren, bis ich dann festgestellt habe, okay, hier ist nur das Lager für den Laden. Den Laden gibt es schon gar nicht mehr seit 3 Jahren. Das war so ein bisschen all, aber insgesamt musikalisch super, auf jeden Fall. Also da wirst du gut versorgt, glaube ich. Und hab den Koffer auch ein bisschen schwerer gemacht, als er vorher war, wenn ich das so sagen darf. Naja. Wenn ihr eure Brieftasche leichter machen wollt, das war jetzt der schönste Übergang, den ich mir hier gerade hätte vorstellen können. Was kann man dann machen, Albert?
Da kann man uns auf Steady unterstützen. In verschiedenen, ich nenne es mal Gewinnstufen.
Ja, die, alle sind Gewinner auf jeden
genau.
Fall.
Genau. Und man kann es natürlich auch, wenn man das überhaupt nicht will, aber trotzdem Geld loswerden will, ja, auf PayPal eine Spende zukommen lassen.
Track17podcast@gmx.net ist da die Adresse. Und auf steadyhq.com/track17, das steht auch alles in den Shownotes, das müsst ihr euch jetzt nicht aufschreiben, gerade wenn ihr irgendwie am Steuer sitzt oder so und denkt, oh fuck, ich muss da jetzt direkt 30 Euro überweisen, ihr könnt das auch gleich machen, das steht alles in den Shownotes. Sind wir euch zu jeder Menge Dank verpflichtet, ihr bekommt ja auch was dafür, nicht nur, dass dieser Podcast weitermachen kann und eventuell noch wachsen kann, sondern ihr erhaltet dann, nächste Woche erscheint schon die 6. Ausgabe davon, eine Episode unserer Classics-Reihe, in der sprechen wir dann über von euch gewählte Classics-Alben, wenn man so möchte. Also Alben der letzten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre, die besonderen Eindruck hinterlassen haben und die durchaus auch etwas bekannter sein könnten, zumindest in der Bubble, in der wir uns bewegen. Und da sprechen wir nächste Woche über Nightclubbing von Grace Jones. Das wird eine sehr gute Folge, glaube ich, oder?
Ja, das kann ich bestätigen. Ich war dabei.
Sehr schön, ja. Aphex Twin, Hotship, Broadcast, Square Pusher, also wir hatten da schon einige, das könnt ihr euch dann auf jeden Fall auch anschauen auf der Seite und wenn ihr uns unterstützt, könnt ihr euch das anhören. Vielen, vielen Dank dafür.
Ich fange an mit Atlas, dem neuen Album von Laurel Halo, die ja ein Abonnement auf Erwähnungen bei Track 17 hat.
Ja.
Und das allerdings nicht ohne Grund. Es ist ihr 5. Album und Laurel Halos Alleinstellungsmerkmal ist, dass sie noch nie ein Album zweimal gemacht hat. Also man kann, wenn man ihre musikalische Karriere verfolgt, eine Entwicklung erkennen oder das Bemühen um eine Entwicklung. Ich gehe mal ein bisschen zurück und zwar zu ihren ersten beiden Alben, Quarantine und Chance of Rain, 2012 und 2013 auf Hyperdub veröffentlicht, auch ein Name, der öfters fällt bei Track 17.
Heute sogar noch.
Das waren Experimente, die damals aktuelle Clubmusik, die ja von Hyperdub auch sehr, sehr stark geprägt worden ist, quasi in ihr Gegenteil verkehrt haben. So eine Anti-Club-Musik, wenn man so will. Und ihr drittes Album, Dust von 2017, auch auf Hyperdub erschienen, das war, glaube ich, das letzte auf Hyperdub, hat sie dann dieses Konzept der dekonstruierten Clubmusik zur Vollendung gebracht. Und für mich hat es so gewirkt, als ob sie der Meinung gewesen wäre, okay, dieses Thema habe ich jetzt ausgereizt und ich kann mich anderen Dingen zuwenden. Und eines dieser anderen Dinge war 2020 der Soundtrack zu dem Film Possessed. Ein Film, der die Besessenheit der Millennials vom Smartphone behandelt. Und der Soundtrack ist ein bisschen untergegangen, weil halt Soundtracks oft nicht so ernst genommen werden wie reguläre Alben, obwohl in ihnen ja wahrscheinlich genauso viel Arbeit steckt wie in einem regulären Album. Und auf Possessed spielt sie unter anderem mit dem London Contemporary Orchestra, mit dem auch Acte schon zusammengearbeitet hat.
Bing, bing, bing.
Die erste Erwähnung heute, oder?
Es kommt noch eine.
Okay. Das war halt ein Stück zeitgenössischer Avantgarde-Musik. Und ich mag dieses Genre-Bending sehr gern. Eine Elektronikmusikerin, die richtige Instrumente gelernt hat, wird am Anfang mit Clubmusik assoziiert, obwohl das damals schon nicht hundertprozentig richtig war, weil ihre Beats eigentlich zu ungerade waren für den Club. Und ein Jahrzehnt später hat sie sich zu einer Musikerin entwickelt, die in der Grauzone von Ambient und zeitgenössischer Komposition arbeitet. Und genau da setzt Laurel Halo mit Atlas an. In Ankündigungen zu dem Album war öfters von Ambient Jazz die Rede. Jazz höre ich nicht so viel. Und obwohl ich eine sehr, sehr breite Auslegung von Ambient habe, glaube ich, dass der Begriff in dem Fall Leute in die Irre führt, die eben nicht so eine breite Auslegung haben. Was man nämlich nicht hört auf dem Album, ist ein eindimensionaler Klangteppich, der 40 Minuten lang rollt und rollt und nur ganz leicht in Nuancen sich verändert. Die Musik ist schon ein konstanter Fluss aus Sounds, bei dem sich die Electronics, die nicht näher spezifiziert werden, mit echten Instrumenten verbinden, Saxophon, Cello, Violinen und wortloser Gesang. Lauryn Hill selbst spielt Klavier, Gitarre, Vibraphon, Violine, was noch alles. Und dabei entsteht eine Musik, die sehr, sehr reich ist an unterschiedlichen Texturen und musikalischen Farben. Instrumente tauchen auf, verschwinden wieder. Die Instrumente an sich sind nicht verfremdet, wie es oft bei solchen Sachen der Fall ist. Sie sind größtenteils identifizierbar. Vor allem die Streicher, was bei manchen Stücken den Eindruck vermittelt, als ob ein riesiges Orchester zu hören wäre. Und ich sag's, wie es ist, wenn in den nächsten Wochen nicht noch das super Wahnsinnsalbum kommt, dann wird Atlas mein Album des Jahres werden. Und ich habe mich bei der Suche nach einem Track für die Playlist ein bisschen schwer getan. Das Album besteht zwar aus einzelnen Tracks, aber ich habe es bisher immer nur am Stück gehört und als einen einzigen 40-minütigen Track, bin aber dann doch fündig geworden und habe Sweat, Tears or the Sea rausgesucht, eine Miniatur, in der das Klavier im Vordergrund steht.
Da wären mir auch ein paar eingefallen, die ich genommen hätte. Ich glaube, das ist das, das hätte ich gleich noch gesagt, das, was ich so interessant finde, ist, dass es eine der Stärken dieser Platte ist, dass ich nämlich schon finde, dass ich da 10 unterschiedliche Songs raushöre und ich in dem Fall wirklich nicht das Gefühl habe, dass ich hier so einen großen Track durchrauschen höre, wenngleich ich das Ding auch so am Stück höre. Es ist zumindest definitiv mein Album des Monats, glaube ich, deswegen packen wir es jetzt hier auch an den Anfang, weil wir, glaube ich, beide davon so sehr begeistert sind, dass es für uns so mit das Titelthema so der Ausgabe ist. Ich fange mal mit der Geschichte an, die ich vorhin einmal kurz angedeutet habe. Die ist jetzt auch nicht so spektakulär, aber sie fühlte sich so gut an. Also ich bin am Freitag Nacht amerikanischer Zeit, mein Flug ging um 23 Uhr zurück, dann nach Amsterdam zunächst. Und es ist dann natürlich dementsprechend ein Nachtflug. Am Ende wegen der Zeitverschiebung ist es dann natürlich nach den 7 Stunden 10 Uhr, 11 Uhr morgens oder fast mittags in den Niederlanden. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Nachtflug, das heißt zwischendurch irgendwann ist alles dunkel. Und das Licht wird ja auch runtergedreht, du guckst dich so um, zwischendurch sitzen da ein paar Leute, die schauen noch was, aber die meisten haben entweder eine Schlafmaske auf, es gibt keinen Service, es steht vielleicht alle 10 Minuten mal jemand auf, weil er aufs Klo muss, aber ansonsten ist es relativ ruhig, bis auf dieses Grundrauschen, sage ich mal, des Flugzeugs selber. Ich kann nicht schlafen in solchen Situationen und habe da eh große Probleme mit. Das geht so nicht wirklich. Das heißt, ich bin wach, aber todmüde. Aber ich kann auch nichts schauen, weil mir das an den Augen wehtut. Ich höre Musik und ich habe mir natürlich vorher Musik runtergeladen, noch aufs Handy, die ich glaube, könnte in diesen Situationen gut passen. Natürlich ist darunter auch Atlas von Lauryn Hill, sonst würde ich die Geschichte nicht jetzt erzählen. Ich höre also gerade, ich beginne dieses Album zu hören und bin, glaube ich, beim zweiten Track Sick Eros, was für mich so einer der großen Favoriten ist, und mache da die Augen nochmal so auf und gucke einfach mal so, was so um mich herum passiert, wenn überhaupt was passiert. Und ich schaue eine Reihe nach vorne und dann rechts von mir. Das heißt, ich kann zwischen den Sitzen genau schauen, was die Person schaut und macht. Und ich höre diese Musik, bin eh ganz woanders, weil ich mir so vorstelle, ich höre gerade dieses Album 10.000 Meter über dem Boden und das ist alles eh so merkwürdig und ich bin todmüde und diese ganze Situation ist so skurril und ich gucke nach rechts und die Person, der Typ da, der guckt gerade John Wick 4 auf dem Bildschirm und ich weiß nicht, ob du die John Wick Filme kennst oder zumindest was dazu weißt, dann weißt du ja, dass es da sehr viel sehr stilisierte und hochgradig kompliziert choreografierte so Kampfszenen gibt mit Schwertern, mit Waffen, Gun-Fu wird das ja auch genannt und das alles in sehr betörenden Lichtsituationen und Settings und unter anderem in Japan spielt das, aber auch in einem großen Techno-Club in Berlin, in dem dann irgendwie gekämpft wird vor einem großen Wasserfall in diesem Club und so weiter. Und ich höre diese Musik und die entschleunigt ja alles und ich versuche irgendwie zu begreifen, wo ich hier gerade bin und kann nicht aufhören, auf diesem Bildschirm zu schauen. Ich habe den Film auch schon gesehen. Und guck mir diesen Kampf an, das heißt, es redet auch niemand und das wird untermalt gerade von Atlas von Laurel Halo. Und das ist in dem Moment so ein ganz spektakuläres Gefühl, auch wenn es vielleicht nicht so klingt, aber irgendwie alles daran fand ich einfach so toll. Und da habe ich erst recht dieses Album nochmal begriffen, weil es mich so in so eine ganz merkwürdige Situation katapultiert hat. Und ich fand das einfach toll, also das da auch so nochmal zu hören und dann dabei Keanu Reeves zu beobachten, wie er versucht, jemandem mit dem Schwert mehrere Gliedmaßen abzutrennen oder so. Aber es war einfach so eine tolle, so ein toller Moment. Hattest du sowas auch schon mal?
Nein.
Okay, muss ja auch nicht. Aber wir können gerne weiter über das Album sprechen natürlich. Ich bin so begeistert davon. Ich muss sagen, du hast auch über die älteren Sachen gesprochen. Ich zähle, glaube ich, dieses 2018er Ding, was wir auch hatten, nicht so richtig als Album. Sie, glaube ich, selbst macht das aber. Für mich ist das so mehr oder weniger jetzt der Nachfolger zu Dust. Und das war ja die Platte, die wir in unserer allerersten Folge besprochen haben. Und jetzt sind wir in der 50. übrigens, haben wir noch gar nicht erwähnt. Kleines Jubiläum an der Stelle. Und das war mein Album des Jahres. Und ich fand Quarantine auch so toll, weil das auch so wirklich, das hast du ganz schön beschrieben, dass die so damit angefangen hat, diese Musik zu dekonstruieren, aber dann irgendwie in so eine Art von merkwürdigen Pop zu übersetzen, und das muss sie jetzt nicht mehr machen, weil besser geht's eigentlich nicht. Aber dieses Mini-Album, diese EP oder wie auch immer, was das war, 2018, das ging ja dann schon so, das hat das ja schon so angedeutet, und dann auch ihre Score- und Soundtrack-Arbeit, und das ist jetzt eigentlich für mich auch fast schon so, dass, also sie darf gerne nochmal so eine Platte machen, aber es wirkt auch so, was soll da jetzt noch kommen eigentlich, ne? Also ich finde es so toll, dass ich nicht weiß, wo da die in layman's terms, jetzt weiß ich selber nicht besser, weißt du, so die Akustik beginnt oder die Synthetik aufhört, so diese Übergänge, die sind so fließend zwischen den Instrumenten und dem, was sie so dazu programmiert hat, dass ich so beim Zuhören oft Probleme dabei habe, so zu greifen, auf was ich mich konzentrieren soll, und verlauf mich dann so in dieser Musik. Und auch Instrumente und Stimmen, die werden ja nicht so verwendet, wie man sonst kennt. Also das merkt man ja auch an den Gästen, die sie darauf hat. Also Bendy Gyske ist ja eher als Saxophonist so in sehr, sehr abseitigen Räumen unterwegs, ne? Und ich weiß nicht, ob wir so richtig mal über ihn gesprochen haben oder nur mal auf der Playlist oder so, aber der versucht ja eh, das Instrument mitzunehmen und komplett in einen neuen Kontext zu setzen. Und das auf dieser Platte nochmal ist dann irgendwie alles mal 100. Das funktioniert halt so gut, weil gerade schon im Intro flattert das Saxophon ja ganz kurz auf. Und dann verschwindet das sofort wieder. Und du denkst, okay, jetzt ist das irgendwie Teil des Songs. Aber nee, das war mal kurz da, sagt Hallo und hat dann wieder einen anderen Termin. Und wenn du dann diese Platte so dösig hypnotisiert hörst, fragst du dich auch wirklich, was war denn da gerade los? War da was? Habe ich das geträumt? Und das gibt es so oft auf dieser Platte. Und das schwingt immer mit, dass so schön das auch ist. Also ich finde das wirklich bildschön, was ich da höre. Aber die Platte ist immer ganz kurz davor, das ist zumindest mein Eindruck, in so eine Art Albtraum abzudriften, weil das irgendwie auch sowas Bedrohliches hat, dieses Aufschwelende, dieses mal ein bisschen dicker werdende, mal ein bisschen größer werdende, bis es dann irgendwie so wieder so ausfadet und du in diesen Gedanken verhaftet bist, dass es auch was ganz anders sein könnte. So dieses Spannungsfeld da, das ist einfach nur großartig. Ich bin da total beeindruckt von.
Also dieses bedrückende Element, das kann ich nicht hören. Also ich weiß nichts über den wie sagt man? Ich weiß nichts über Laurel Halos Befinden, aber für mich wirkt das Album wie ein Album, das ein Mensch gemacht hat, der komplett im Reinen mit sich ist.
Ja, ist interessant, auf jeden Fall. Also das kann ja vielleicht auch dann mit der Stimmung zu tun haben, wann man das hört. Absolut. Und ob man das dann irgendwie so wähnt. Ja. Aber es gibt dann gerade auch diese Stimmen, die ja niemals in den Vordergrund kommen, sondern dass das auch so ein bisschen was, ja, sowas Erklagendes fast schon hat. Also das, weiß ich nicht, also es sind halt, also für mich halt alles so Songs, die dann eben in dieser Zwischenwelt wohnen, aber wo dann die Instrumente müssen sich mit der Technik und den Stimmen vertragen und dann, weiß nicht, klagen die sich so in Zeitlupe an irgendwie mehr oder weniger. Also das habe ich bei den Stimmen dann auch manchmal, wo ich mir denke, so, wo kommt die denn jetzt her? Was hat die vor? Die hat eigentlich gar nichts vor. Sie kommt nur so kurz rein und ja, das wirkt halt manchmal so, als könnte es so ein bisschen abdriften in was. Aber selbst das fände ich dann auch schön. Also das macht es eigentlich nur noch spannender und interessanter. Also das Einzige, was ich auch von ihrem Gedanken dahinter weiß, ist, dass sie eben auch gesagt hat, dass es überhaupt nicht um Clubmusik geht. Okay, darauf wäre ich jetzt auch selber drauf gekommen. Sondern dass es schon darum geht, Gedanken zu begleiten vielleicht. Oder selbst wenn es Musik ist, die man bei der Autofahrt hört oder so, hat sie gesagt. Oder so einfach zum Nachdenken und mit sich selbst sein und auf sich selbst konzentrieren. Und das funktioniert ganz hervorragend bei der Musik. Also ich kann die nicht hören und mich dann auf was anderes konzentrieren. Also dafür ist das zu eindringlich.
Absolut.
Ja. Ja, auf jeden Fall Album des Monats für dich schon fast Album des Jahres. Bei mir ist es stand jetzt auch in den Top 3 gerade. Also mal gucken, was da noch passiert. Hervorragendes Album. Sagt uns gerne, was ihr davon haltet. Schreibt uns das gerne. info@tracksipsonpodcast.de oder kommentiert das unter den Folgen auf Instagram und Twitter. Track 17 Playlist zum Podcast, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Die kennt ihr, der folgt ihr bestimmt schon. Wenn nicht, dann geht doch mal auf Spotify und gebt Track 17 Playlist zum Podcast ein. Denn dieser Podcast empfiehlt ja 17 Releases eigentlich pro Monat. 5 davon ja ausführlicher, so wie gerade Laurel Halo. Wir haben aber immer noch so 12 zusätzlich im Gepäck, um dann eben auf die namensgebenden 17 Empfehlungen zu kommen. Was sind denn deine ersten Songs, die du noch mitgebracht hast?
Die ersten beiden sind aus der Woods-Section. Und zwar erstmal Hilary Woods, die irische Gruppe, bringt demnächst ihr drittes Album raus, das heißt Acts of Light. Und sie hat sich mittlerweile von der hauntologischen Folkmusikerin zur hauntologischen Ambient-Musikerin entwickelt. Und wir hören den Vorabsong Where the Bow Has Broken. Dann Jamila Woods, die nicht verwandt ist mit Hilary Woods, ist eine Poetin und Musikerin aus Chicago, und sie veröffentlicht nächste Woche ihr drittes Album, Water Made Us, und wir hören die Vorabsingle Good News. Die ist auch Good News, das ist ein R&B-Song, der weder auf Modernität macht, noch nach den 90ern schielt.
Ich habe zum einen einen Song mitgebracht, der schon 13 Jahre alt ist und bei dem ich aus allen Wolken gefallen bin, als ich erfahren habe, dass der jetzt nochmal digital rauskam. Du weißt es auch, ich bin sehr großer Joy Orbison-Fan und trauere manchmal auch so ein bisschen dieser sehr kurzen musikalischen Phase hinterher, in dem das, was vorher so Dubstep-Bassmusik oder Post-Bassmusik, Post-Dubstep, wie auch immer, sich mit so wonky Beats und R&B vermengt hat, um dann zu unglaublich faszinierender Tanzmusik zu werden, und Joy Orbison war da eben ganz weit vorne mit dabei, hat aber neben so Hits wie Hive Mango auch einige Tracks am Start gehabt, die aber nie veröffentlicht worden sind. Ich habe mich immer gefragt, ob das was mit den Samples zu tun hat oder ob er einfach keinen Bock mehr dran hatte, weil irgendwann ging er ja auch in eine sehr technoidere Richtung, und jetzt sind einfach vorletzte Woche aus dem Nichts 5 Songs erschienen. Er ist so ein bisschen auf Rückbesinnungstour. Er hat ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr so ein paar Sachen nochmal digital rausgehauen, die er damals auf anderen Labels irgendwie veröffentlicht hat und gesagt, so, das ist die Musik von damals, die mache ich zwar nicht mehr, aber ich schaue jetzt nochmal ein bisschen zurück, wie die Anfänge meiner Karriere sind. Und so war das jetzt auch. Er hat die Sachen teilweise gar nicht mehr gehabt. Er musste seine Kolleginnen irgendwie anschreiben, um irgendwie an die Dubplates zu kommen, irgendwie an irgendwelche Demos zu kommen, weil er es teilweise selber schon nicht mehr hatte. Und herausgekommen ist jetzt so eine Art Mini-Digital-Compilation, auf der zwei meiner, also ich, wenn man manchmal so ein bisschen im Kopf hat, so die besten Songs, die niemals veröffentlicht worden sind, da ist einer auf jeden Fall drauf von Joy Orbison, der heißt Tentative Bidding, und den habe ich hunderte Male gehört, über YouTube, über irgendwelche Rips, über sonst was alles, diese schlechten Radio-Rips, wo dann immer noch ein MC 2 Minuten drüber redet, damit du das Ding nicht piraten kannst. Man macht es natürlich trotzdem, und Tentative Bidding ist für mich so die Definition dieser R&B-infizierten britischen Bass- und Tanzmusik der späten Nullerjahre, frühen 10er-Jahre. Das ist ein perfekter Track. Und dass der jetzt tatsächlich irgendwie zumindest digital nochmal veröffentlicht wurde. Ich glaube, auf eine Platte kann man lange warten. Aber das finde ich schon toll. Das finde ich schon wahnsinnig. Deswegen musste der jetzt frisch mit auf die Playlist, auch wenn man sich von dem Jahr 2023 nicht irren lassen sollte. Das Ding ist halt aus dem Jahr 2009. Aber wahnsinnig, wahnsinnig toll. Und dann habe ich noch einen Song von der Platte, die es auch fast in die Sendung geschafft hätte. Und zwar von Der Assistent. Band. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der Sänger der Band Fotos, die ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr mag. Aber das ist so eine Platte in dem Fall von ihm als Solo-Künstler, die ich sehr mag. Denn das dockt ganz schön an diese, ja, so deutsch Dada-Pop-mäßige Musik an, über die wir auch gleich nochmal irgendwann sprechen werden. Das ist so ein bisschen, ja, so Dada-Pop in schwarz-weiß, so das leichte Baumwollhemd, so an den oberen beiden Knöpfen ist es offen. Man riecht so am Kragen und irgendwie ist da noch ein bisschen Rotwein dran. So, das ist diese Platte für mich. Und er hat einen sehr, 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 sehr schönen, eine sehr, sehr schöne, schlurfige, ja, Coldwave-Dada-Pop-Platte gemacht, wie auch immer man das nennen möchte. Und der erste Song der Platte, Signale, der ist auch wunderbar, den habe ich auch im Flugzeug gehört. Da singt er ganz, ganz schön ruhig vor sich hin. Ich sende Signale ans Digitale und wiederholt das ganz oft. Und das ist ein ganz toller Song, einer sehr, sehr interessanten, gar nicht mal so langen Platte, aber das musste ja auf jeden Fall auch mit drauf. Wir sind jetzt nicht so weit weg von der letzten Platte, nicht nur, weil wir Hyperdub schon erwähnt haben und dieses Album auch auf Hyperdub erscheint. Auch das, ja, fünfte Lorraine James Album, nämlich Gentle Confrontation, beginnt mit, ja, aufziehenden Streichern. Schnell aber zieht dann so ein leichter, digitaler, glitschiger Sturm auf. Trippelnde, sich stapelnde und stolpernde Bassbeats kommen dazu. Und dann hat das musikalisch absolut gar nichts mehr mit der Atlas von Laurel Halo zu tun. Ist aber trotzdem ein super Album. Über die 27-jährige Britin haben wir schon viel erzählt, allein im letzten Jahr, weil wir da einfach zwei Alben von ihr mitgebracht haben. Sie hat zwei Konzeptalben veröffentlicht, einmal unter dem Namen Whatever the Weather, so ein zittriges IDM-Album, auf dem jeder Track so eine Temperatur widerspiegeln soll, und danach unter ihrem eigenen Namen eine Art Collagen-Hommage-Bearbeitung zu den Kompositionen von Julius Eastman, dessen Musik jetzt übrigens letztens auch nochmal veröffentlicht wurde, wie ich gesehen habe. Das wird hier teilweise dann als, also dieses Album wird teilweise so als Emo-Electronica bezeichnet, habe ich im Intro auch. Ich check's aber nicht so ganz, weil für mich ist das astreiner Future R&B, wenn ich das so sagen müsste, und würde in einer Turnierfolge zum R&B dieses Jahrzehnts, wir haben ja mal eine zu den Zehnern gemacht, die sehr schön war letztes Jahr, locker mithalten können, finde ich. Wenn ich zum Beispiel an so einen Track wie Let You Go denke, dann ist das im Kern für mich so ein sehr smoother R&B-Beat, wie ihn so die letzten 30 Jahre eigentlich ganz gerne mitgenommen haben, aber hier schaben und zittern sich eben so ein paar Sounds drumherum, während die Vocals, bei denen irgendwie nie so ganz klar ist, wo sie herkommen und wer sie jetzt eigentlich singt oder ob sie überhaupt jemand singt, verfremdet werden. Dann gibt's noch einen Track wie Déjà-vu, da dachte ich zum Beispiel auch an die letzte Actress, auf den gerade die Tracks, die mit Sampha zusammengespielt wurden. Ich dachte aber auch ein bisschen an Dean Blunt irgendwie. Ja, wie hat dir das gefallen?
Ich hatte ja bisher ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Lorraine James.
Ja, ich auch.
Das Album, das sie als Whatever the Weather veröffentlicht hat, fand ich total super. Und die Sachen, die sie unter ihrem Eigennamen herausgebracht hat, mit Ausnahme von Building Something Beautiful for Me, diese Hommage an Julius Eastman, an der Art von Musik, die sie gemacht hat, habe ich mich überhört. Auch von anderen ProduzentInnen. Mhm. Und diese hyperdubbige Spielart von IDM ist meiner Meinung nach schon relativ ausgereizt. Aber dass es weitergehen kann und wie es weitergehen kann, zeigt sie jetzt auf diesem Album. Und man kann den Titel Gentle Confrontation wörtlich nehmen, weil das sind gentle musikalische Confrontations.
Ja.
Natürlich ist die Musik auch wieder so ein Hybride aus den Trümmern von Dubstep, Future R&B habe ich mir auch notiert, IDM und Ambient. Aber ich habe das Gefühl, dass das hier auf eine sehr gute, wirksame und ungewöhnliche Art zusammengebaut ist. Die Tracks sind nicht mehr so chaotisch, obwohl es natürlich immer wieder chaotische Elemente gibt, aber die werden Gegensätzen gegenübergestellt. Zum Beispiel aufgefallen ist mir der Track Prelude of Tired of Me, in dem drei Schulen aufeinandertreffen. Es gibt einen Drill-Bass, es gibt diesen R&B-nahen Gesang und es gibt Ambient-Flächen im Hintergrund. Und auf diese Art entsteht eine Dynamik, die bei zu extremen Durchballern dieser Musik auf der Strecke bleibt. Also für mich ist das beste Album, das sie als Lorraine James veröffentlicht hat.
Geht mir ganz genauso. Ich habe wirklich bis Whatever the Weather fand ich sie eher so auf dem Papier gut, spannend. Aber die ersten Platten, auch das auf Hyperdub, ist nicht so richtig an mich rangekommen, was schade ist, weil das im Kern halt Musik ist, wie ich sie mögen müsste. Genau. Aber es war einfach nicht so. Aber Whatever the Weather hat wirklich den Damm gebrochen. Das ist eine fantastische Platte. Die Eastman-Platte war super spannend. Und das hier mag ich eben auch wirklich am meisten. Und ja, ich sagte auch so Future R&B, aber das Konzept sagt ihr eher, lass mich mal nach hinten schauen. Ne? Genau. Also sie sagte, es ist ein Album, was sie gerne so vor 10 Jahren als Teenager gemacht hätte. Wo ich mich dann auch frage, was hätte ich denn gerne für ein Album mit 17 gemacht? Was hättest du denn gerne für ein Album mit 17 gemacht?
Mit 17 hätte ich, glaube ich, ein Hardrock-Album gemacht.
Ja, okay. Kannst ja nochmal überlegen, ob du da nochmal ran möchtest. Ich finde das alles sehr inhaltlich auch interessant. Also es geht halt um ihre Jugend, um ihre Familie. Sie singt über ihren verstorbenen Vater auf dem Track 2003. Damit startet sie direkt, weil das Jahr ist, in dem er gestorben ist. Sie singt singt oder wie auch immer über ihre Großeltern, ihre Teenagerjahre. Sie referenziert ihre eigenen Tracks, also ihre eigene Karriere. Also Glitch the System ist ja eine Antwort auf Glitch Bitch, den sie ja vor einigen Jahren veröffentlicht hat. Und ich finde, es hat im besten Sinne dieses Teenager-Gefühl auch total. Und das ist wirklich überhaupt nicht negativ gemeint, ganz im Gegenteil. Weil auch ihre Gästinnen, also es gibt viele Leute, die auf diesem Album noch rappen oder singen, auch über Themen singen oder rappen, die wir so aus dieser Zeit kennen, als es darum ging zu schauen, wer ist man eigentlich, wie geht man miteinander um, wie gehe ich mit mir selber um, wie komme ich mit meinen eigenen Gefühlen klar, mit den Gefühlen, die man sich da vielleicht zum ersten Mal stellen muss in dieser Zeit, in Kombination mit den Einflüssen, mit denen sie ja gerne hausieren geht musikalisch, also Dan Tell würde ich ihn aussprechen, den sie ja sehr schätzt, aber eben auch diese Emo-Musik, es gibt ja sogar einen Track, der da ja wirklich das auch im Namen mitträgt. Ich finde das auch so schön in dem Cards with the Grandparents, der Titel ist ja optimal schon gewählt, weil sie singt genau darüber. Also während wir so das Shuffeln der Karten so als zittriges Gerüst für den Track selber hören, was eine schöne Idee ist, spricht und singt sie eben darüber. Und das, finde ich, passt alles ganz hervorragend zusammen. Es gibt auch den Black Midi Drummer, Morgan Simpson ist auch am Start, der spielt auf IDMU. Der Track hatte vorher gar keine echten Drums, die wollte sie dann aber haben und hat ihn gefragt, ob er die spielen kann. Und der Mann ist natürlich ein so begnadeter Drummer, dass der Track dadurch nur gewinnen kann. Und ja, das finde ich einfach wirklich, 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 wirklich schön. Also es wirkt manchmal ein bisschen skizzenhaft, weil jeder Track sich so ein bisschen einer Idee stellt, aber dann stellst du, finde ich, wirklich schnell fest, dass da noch eine Menge mehr los ist und das Ganze wahnsinnig abwechslungsreich ist.
Das Skizzenhafte ist der Dean Blunt-Faktor dieses Albums.
Ja.
Und IDMU ist natürlich auch ein wunderbarer Track. Also wie dieses richtige Schlagzeug mit diesen verwobenen Synthi-Loops zusammenspielt, das ist der Wahnsinn. Und der Titel ist natürlich auch super. Der ist ja auch doppeldeutig in a way. IDMU.
Ja, ja, ganz genau, auf jeden Fall. Für die Playlist habe ich mich aber für einen anderen Track entschieden, aber auch einen mit einer Gästin, und zwar die selbst in diesem Monat noch ein Album veröffentlicht wird, auf das ich mich sehr freue, ich letztens noch live gesehen habe, While They Were Sleeping, den sie dann mit Marina Herlopp aufgenommen hat, den finde ich wirklich unglaublich toll. Der kommt mit auf die Playlist. Ja, super Album. Und man kann vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, wie beeindruckend das ist, wie viel Musik sie eigentlich rausbringt, ne, in den letzten Jahren. Also sie macht ja noch gar nicht so, also sie veröffentlicht noch gar nicht so lange, aber hat ja jetzt einfach 3 Alben in den letzten 1,5 Jahren rausgebracht und dann auch noch so starke Dinger. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Wir hatten vorhin schon mal ganz kurz dieses Thema Pop, deutscher, abseitiger Pop, wenn man das so möchte. Wir sprechen jetzt über Simulating Yourself von Pose Dia, und das ist die interdisziplinäre Künstlerin Helena Radke, die sich ja zwischen Film, Musik, Performance, DJ-Tun und Theater und vielem mehr bewegt und als Pose Dia Musik macht, wie ich sie eigentlich mögen muss. Also so sehr Coldwave-infizierter Left-Field-Pop. Also ich höre da sehr, sehr viel diese belgisch-französische Coldwave-Synthwave-Schule raus. Also wieder einmal Pop, der sich das Geschehen eigentlich so von draußen anschaut und dann so seine eigenen Schlüsse aus dem Thema Melodie und Catchiness zieht. Und auf sowas stehe ich immer sehr. das ist Musik, die in der Bewegung zwar steckt, aber diese muss bezahlt werden, und zwar mit dem Lösen von Rätseln. Und diese Rätsel werden von den 9 Songs auf diesem Album gestellt, dem 2. Album von Helena Radke als Post, die ja, sie hat vor 3 Jahren eins rausgebracht. Ich glaube sogar auf Büro B, wenn ich mich da nicht richtig, wenn ich mich da richtig erinnere. Dieses erscheint auf RIO Label. Und man kann sie auch kennen, weil sie, und daher kenne ich sie, zusammen mit der ebenfalls in Hamburg ansässigen Sophia Kennedy, das auch sehr, sehr tolle Leftfield-Pop-Duo Charivari gründet, deren Album hier auch im Regal steht. Ganz, ganz tolle Musik. Und solo bin ich jetzt endlich bei ihr gelandet mit dieser zweiten Platte, die ich ganz, ganz toll finde, weil das für mich halt wirklich dieser Synth- und Coldwave ist, der so klappernd, ratternd, windend, so ungerade und geheimnisvoll irgendwie ist. Also irgendwo ist es elektronische Musik. Man hört vielleicht so ein bisschen auch ihre goldener Pudel-DJ-Vergangenheit raus. Es ist sehr kauzig, es ist sehr kneifend, unangenehm und dann doch so wahnsinnig catchig. Und dabei ja so wavige Musik von nebenan, aber eben, also von draußen aus dem Left Field, die es sich aber so in dieser kleinen Popwelt gemütlich macht und sich hier ausbreitet, die sie hier gebaut hat. Ich bin da sehr, sehr angetan von und musste das unbedingt mit in die Sendung nehmen. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ich weiß es aber nicht.
Da schauen wir mal. Ich muss in dem Zusammenhang wieder mein deutsche KünstlerInnen-Mantra anstimmen. Und ich bin sehr dankbar für deutsche MusikerInnen, für die Musik nicht ein notwendiges Übel darstellt, das aus Gedichten Songs macht, sondern für die Musik an erster Stelle in der Bedeutungshierarchie kommt. Und dann kommen die Texte. Und Postia ist genau so jemand. Die Stimme ist sehr dunkel und sie erinnert mich an Nico, die legendäre Chanteuse, und an manchen Stellen sogar an Annika. Weil dieser oft mehr gesprochene Gesang, der ist auch das richtige Mittel, um diese Art von Musik zu begleiten. Und wie du schon gesagt hast, es weckt Erinnerungen an Minimal Wave, an Cold Wave, an die guten 80er Jahre. Und manche Tracks erinnern mich auch ein bisschen an Vaporwave. Also manchmal leiert die musikalische Begleitung so wie im Vaporwave. Bleiben aber trotzdem auf der dunklen Seite der Macht. Und wie du auch gesagt hast, es schleichen sich immer wieder so IDM-Momente ein und House-Beats. Furious zum Ende des Albums hin ist eigentlich ein astreiner Club-Track, der nichts mehr mit Cold Wave zu tun hat. Und das fantastische Almond Milk, Mandelmilch, könnte direkt aus einem John Carpenter Soundtrack gesprungen sein. Und was ich so schön finde an dem Album, es ist kein Album, das man mal macht, weil man halt mal ein Album machen will oder weil man nichts anderes gelernt hat, als Musik zu machen. Dahinter steckt eine Idee, eine Programmatik, die bei der Musik beginnt, über die Texte geht und auch bei der Gesamteinstellung der Künstlerin noch nicht endet. Sehr schönes Album.
Schön, das freut mich. Fände ich den Gedanken gut, das kann man ja auch auf 2 Arten denken, ne? Also ich mache Musik, weil ich sonst nicht weiß, was ich tun soll. Das kann natürlich auch positiv sein im Sinne von, ja, ich muss unbedingt Kunst machen, aber es kann natürlich auch sein von, ich bin, komme gerade von der Pop-Akademie und muss hier meine gerade erlernten, du weißt schon, was ich meine. Also das muss dann schon in eine bestimmte Richtung gehen und das ist hier halt wirklich gar nicht so. Ich finde das sehr faszinierend und ja, du hast auch den letzten Track angesprochen, der kommt, also was für ein merkwürdiger Closer ist das eigentlich, weil das passt überhaupt nicht zum Rest. Ist das jetzt irgendwie so ein Indie-Disco-Punk-mäßig, so Indie-Rave oder so aus den Nullern? Ist es jetzt aber irgendwie so Hausmusik? Wo kommt das plötzlich her? Aber es ist ja dann auch eine schöne Idee, damit aus so einem Album rauszugehen. Das finde ich sehr gut. Ich habe auf die Playlist Feuer gepackt. Der wird zweisprachig gesungen. Englisch, Deutsch. Und der hat mich halt wirklich am allermeisten an diese Minimal Wave, Cold Wave Geschichte erinnert. Und das ist auch das, was ich, das kann ich so schwer beschreiben, aber in dem Song kommt was zusammen, was ich an dem Gesang ganz oft mag, an den Songs, beziehungsweise wie die produziert sind. Weil es gibt dann so Momente, da wird dann Eben weil die Menschen auf diesen Songs nicht immer so richtig singen, sondern sich immer so Highlights raussuchen, wo sie die Stimme erheben, dann wird der Track so ein bisschen verschluckt, beziehungsweise ist die Produktion irgendwie fast so eng, dass die Stimme sich über alles andere legt. Und wenn sie dann zwischendurch so Feuer singt, dann hörst du fast den Rest des Tracks nicht mehr. Und das ist zumindest mein Gefühl und das schätze ich sehr an dem Song. Deswegen ist der auf der Playlist drauf. Und ja, sie versteckt ihren Dialekt auch überhaupt nicht. Das finde ich auch sehr, das finde ich auch sehr gut. Also das geäste TH, das hat immer was. Da fühle ich mich dann verstanden, weil mir das dann auch manchmal durchaus schwerfällt. Ja, schönes, merkwürdiges und dabei doch catchy Album.
Der nächste Song auf der Playlist kommt von Jay Lynn. Die hat ein neues Mini-Album, das heißt Perspective. Und das hätte ich beinahe in Gänze mitgebracht, aber dann ist das zugunsten von was anderem rausgeflogen. Jay Lynn gehört zu meinen Lieblings-Footwork-Hyperdub-IDM-Musikerinnen. Und was mir an ihrem Album gefällt, ähnlich wie am Album von Lauren James, ist, dass es eine Entwicklung aufzeigt in eine Richtung, die mir noch nicht ganz klar ist. Und ich habe den Song Dissonance ausgewählt. Der ist gar nicht so dissonant, aber der kommt komplett ohne Elektronik aus. Er wird nur mit Percussion-Instrumenten eingespielt. Und das ist, glaube ich, eine Premiere im Katalog von Jay Lynn. Dann habe ich Vince Clark, den Depeche Mode, Yazoo und Erasure Gründer. Der hat mit 62, glaube ich, sein erstes Soloalbum gemacht, was demnächst erscheinen wird. Und an dem Ambient Revival, das wir ja immer hartnäckig postulieren, muss was dran sein, denn das Vince Clark Album ist ein Ambient Album. Es heißt Songs of Silence und ist eher eine dunkle Angelegenheit. Auf der Playlist gibt es den Vorabtrack The Lamentations of Jeremiah. Das ist eine düstere Moritat mit dem Cello als Hauptinstrument.
62, dann habe ich ja auch noch ein bisschen Zeit. Dann ist es ja noch nicht zu spät für das erste Album. Kennst du die Band Blurred?
Ja.
Also quasi wie die Band Blur nur mit T? Ja. Okay, mir war die völlig unbekannt. Ich kenne die erst seit einem Monat oder so und ich habe das Gefühl, eine Menge verpasst zu haben. Ist das so?
Korrigiere mich, die gibt es schon seit den 80ern oder so, ne?
Ja.
Und die sind eher gitarrenlastig.
Ja, genau. Das geht nämlich auch in diese schöne, ja, so weirdo, also so Bläser Post-Punk-Musik auf eine Art, wenn man so möchte. Und ich kannte sie noch gar nicht. Ich kenne sie jetzt durch einen interessanten Zufall, beziehungsweise auch durch eine Neuveröffentlichung. Deswegen reden wir jetzt auch gerade kurz darüber. Ja, diese New Wave-Band, wie auch immer, der 80er mit Ted Miltim, einem ja Poeten und Saxophonisten und eben Musiker auf der Band Blurred. Und die sind jetzt auf All Places auf einem Label gelandet, das ich noch durch Musiker wie Onra kenne, nämlich auf dem irischen Label All City. Mhm. Und da, das kenne ich eigentlich eher von so instrumentalen Hip-Hop-Geschichten, so der späten Nuller, frühen Zehner Jahre und solchen Geschichten. Und bin zufällig darauf gestoßen, dass es da jetzt eine 7-Inch gibt. Auf dem Label erscheinen nämlich auch immer mal wieder 7-Inches, aber da sind halt eher so Instrumental Beats drauf von dieser Band. Wie das dazu gekommen ist, weiß ich gar nicht, aber es scheint diese Band auf eine Art immer noch zu geben, zwischendurch, wie auch immer. Und die machen halt normalerweise dann eher so, ja, so funky, post-punky, so Afro Punk, No Wave, was auch immer Musik. Und ja, es gibt da wohl einige Alben, mit denen ich mich jetzt wirklich mal beschäftigen muss, denn diese Doppel-A-Seiten, 7-Inch, wie auch immer, Single, wie auch immer, ist absolut fantastisch. Und ich habe den Song Cry mitgebracht, den ich nicht aufhören kann zu hören, weil das eben mit diesen wahnsinnigen Drums und diesem ja wirklich hervorstechenden Saxophon umherkommt und dann noch diese Stimme dazu. Also es passt eigentlich ganz gut zu Post-Dia auf eine Art, nur noch ein bisschen chaotischer. Hätte nicht gedacht, dass auf All City sowas rauskommt. Ist irgendwie ein schöner Zufall, aber es ist tatsächlich ein ganz neuer Track und die scheint es wohl noch zu geben. Also sehr abgefahren, musst du mal reinhören. Okay. Und dann gibt es noch relativ klassischen Synth-Pop, wenn man so möchte. Für mich ist der Song Ski Resort oder Ski Resort von Marina Zirpin so eine Mischung zwischen Night Jewel und früher Grimes, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Ist erschienen eben auf dem schottischen Label Night School, was ich über Molly Nilsson kenne. Und da gab es jetzt letztens eine EP von Marina Zirpin, die vorher auch noch nie irgendwas veröffentlicht hat. Und das ist für mich so das kleine Highlight auf jeden Fall dieser Platte. Die kann ich definitiv empfehlen. Die hat auch einen schönen Namen. Die heißt Life and Death, The Five Chandeliers of the Funeral Exorcisms. Klingt eigentlich eher so danach, als müssten wir darüber in unserem nächsten Feature sprechen, wenn wir so ein bisschen in Richtung Halloween gehen. Aber so düster ist das gar nicht. Aber es ist eine sehr, sehr schöne kleine viertelstündige EP. Luke Blair, alias Lukid, ist so einer der wichtigsten und prägendsten Musiker für mich und ich befürchte und finde es fast schade, dass das nicht gerade vielen Menschen so geht, was wirklich schade ist. Im Herbst 2007 hat er das Downbeat Instrumental Hip-Hop Electronica Album On and On veröffentlicht, was ich auch in unserer Geheimtipp-Folge ein bisschen ausführlicher vorgestellt habe. Schaut da mal oder hört da mal in das Feature rein. Da geht es vorrangig um diese Platte und ist einfach eine der besten Platten der gesamten Nullerjahre, definitiv. Und hier ist nochmal die dritte Erwähnung von Actress, denn über sein Werktes Label hat er damals ja veröffentlicht. Ich kannte Lukid, bevor ich Actress kannte. Ich bin über ihn und dann das Label auf Actress gestoßen. Und es kamen dann noch zwei weitere Platten raus, ein paar EPs und so langsam aber sicher, so Anfang bis Mitte der 10er Jahre, hat sich sein Sound gewandelt und das sehr, sehr deutlich. Also die Beats blieben im Keller auf eine Art, sie blieben geheimnisvoll, sie wollten aber komplett raus aus dieser Hip-Hop-Schule und erkannten, wie zart und lieblich eigentlich man mit diesem Gegensatz namens House dann arbeiten konnte. Also House-Musik, die atmosphärisch sehr dicht ist, oft eher langsamer blieb und sich so an Begriffe wie Lo-Fi gekettet hat, bevor das überhaupt mal zum Hype-Thema geworden ist. Und das hat er im Laufe der Jahre immer weiter perfektioniert. Sein letztes Album, das herausragende Lonely at the Top, was auch schon 11 Jahre zurückliegt, war damals mein Album des Jahres. Danach gab es noch ein paar EPs, aber er hat sich dann auch um andere Projekte gekümmert, wie zum Beispiel Red Set oder Reset. Das war ja so einer der Spalter vor ein paar Monaten. Da ist er ja Teil von, gemeinsam mit dem Musiker Tapes, wo er dann noch, sag ich mal, viel extremer das macht, was er solo macht. Und ja, wie gesagt, Tilt ist jetzt das erste Album seit 11 Jahren, der erste Solo-Release seit der wirklich sensationellen Drip-EP aus dem Jahr 2019. Ist ein bisschen mehr als eine halbe Stunde Musik, die, ja, ich weiß nicht, so gerade so aus seinem Versteck raus möchte. Also diese Beats und Nicht-Beats dieser 10 Tracks, das sind eigentlich alles so Annäherungen an verschiedene Genres wie House, Glitch, IDM, Bass und aber auch Rave. Das ist Musik, die schwirrt eigentlich so um die Partys herum. Sie schwirrt aber auch um die After-Hour herum, weil für die ist sie teilweise eigentlich zu hektisch. Für die Party selbst ist sie zu experimentell, ja. Und gönnt sich so ein bisschen diese Anti-Haltung, so mehr oder weniger. Aber nichtsdestotrotz finde ich das unglaublich kitschig wollte ich gar nicht sagen. Nichtsdestotrotz finde ich das wahnsinnig catchy. Und die Musik klingt in dieser ja so leiernden, schroffen Digitalität zerfranst und verkrustet das so ein bisschen, nicht so krass wie bei Red Set, aber dann hat Lukid immer noch dieses wahnsinnig tolle Talent dafür, so kleine helle Melodie oder Synth-Spuren aufzumachen, die wie so ein helles Licht da so durchscheinen und da so das durchbrechen und so diesen Schmutz und diese Krusten abreißen. Und mein Gott, ist das toll, dass der wieder Solo-Musik macht. Also ich bin sehr begeistert. Ich hoffe, du kannst damit mehr anfangen als mit der Red Set.
Ja, kann ich. Du hast ja schon erwähnt, dass er seit 11 Jahren kein Album als Lukid veröffentlicht hat, aber er hat ja als Luke Blair in verschiedenen Konstellationen Musik gemacht, aber eben nicht zwangsläufig Lukid-Musik. Und ich finde, dass er Tilt einerseits da weitermacht, wo er aufgehört hat, andererseits aber auch die Erkenntnisse mit einfließen lässt, die er in der Zwischenzeit mit seinen anderen Projekten gemacht hat. Und er ist ja genauso wie sein ehemaliger Mentor, Achtung, Actress, einer, der Metamusik macht. Also Musik, die sich die Frage stellt, wie kann ich mit den Mitteln und den Werkzeugen der zeitgenössischen elektronischen Musik eine Musik machen, die über eben diese zeitgenössische elektronische Musik hinausweist. Und dafür ist ein Musterbeispiel auf diesem Album, und zwar der Track Haringey Lesher. Das ist kein Rave-Track, sondern ein Track, den Lukid über einen Rave-Track macht. Das ist ähnlich wie bei einem Foto. Wenn du ein Foto von der Brooklyn Bridge machst und dann postest, dann ist ja dieses Foto nicht identisch mit der Brooklyn Bridge. Es zeigt ja die Brooklyn Bridge, und aber es ist nicht die Brooklyn Bridge. Es ist nur das Abbild der Brooklyn Bridge. Und so ist dieser Track. Er ist kein Rave-Track, sondern wie das Abbild eines Rave-Tracks. Man erkennt gewisse Strukturen, die einen Rave-Track dazu machen, aber es ist keiner. Und ich habe den Eindruck, dass manche dieser Tracks auch sehr skizzenhaft bleiben, was ich überhaupt nicht negativ finde, als großer Bewunderer von Dean Blunt, der ja die Skizzenhaftigkeit zu einer Kunstform erhoben hat. Manche dieser Stücke, in der sich sehr viele Mikromelodien um sich selbst drehen, wirken so, als ob das einzelne Sequenzen eines Fortet-Tracks wären, die aber noch zusammengefügt werden müssen. Aber wie gesagt, ich meine das überhaupt nicht negativ. Das ist für mich das Lieblingsalbum von denen, die du heute mitgebracht hast. Noch vor Lauren James.
Das freut mich. Das freut mich sehr. Ja, es ist einfach, du kennst das ja auch, wenn dann irgendwie MusikerInnen, die man sehr schätzt, lange nichts gemacht haben, zumindest solo. Also ich war ja sehr großer Fan der Red Set, und wie gesagt, die letzte EP von ihm, immerhin 4 Jahre her, aber das letzte Album ist halt 11 Jahre her, und das war halt nochmal so ein wuchtiges Stück großartiger Musik, und dann die Angst hört ja mit, so auf eine Art, dem kann ich mich nicht ganz entziehen, aber ich war einfach sehr erleichtert, als ich das gehört habe, was daraus geworden ist, und finde diese Entwicklung halt so interessant, weil die Musik, mit der er angefangen hat, die könnte kaum weiter weg sein von dem, was er jetzt macht, wenngleich es immer so kleine Elemente gibt oder die Art, wie er an die Musik rangeht, die geblieben ist, aber die Sounds selber sind halt ganz andere, und da habe ich ein bisschen mit gebraucht, aber dann mit Lonely at the Top hat er es halt schon perfektioniert und konnte dann da irgendwie auch weitermachen, und er hat ja auch eine NTS-Show, und er macht ja auch viel so Soundtrack-Arbeit, auch irgendwie für Werbung und sowas, und er macht ja auch so Commercial Music und alles, also er arbeitet da ja auch in dem Bereich, sein Bruder ist Filmemacher, und da macht er auch oft die Musik für, dass er dann eben einfach auch nicht mehr so viel veröffentlicht, und dann habe ich auch schon ein bisschen die Angst gehabt, dass da gar nichts mehr kommt außerhalb von Red Set. Man muss sagen, er hat auch noch das Projekt Refreshers, das ist so ein ganz klassisches Jungle-Rave-Projekt, Drum and Bass, das ist auch auf unserer Playlist vor ein paar Monaten, da macht er ab und zu mal eine EP von, das ist ganz klar in diesen Genres verhaftet und auch nichts anderes. Bin einfach froh, dass es dann aber jetzt mit diesem neuen Release dann auch wieder in so eine Richtung ging, die dann auch wirklich wirklich was kann. Also ich bin da sehr gespannt drauf. Wie gesagt, er arbeitet ja viel im Bereich der Musik, veröffentlicht aber einfach nicht mehr so viel und hat sich dann mehr auf diese Red Set Sachen konzentriert. Aber ja, ganz, ganz tolles Album. Ich hoffe, es dauert nicht wieder 11 Jahre. Dann hast du ja auch was davon.
Jetzt kommt ein Re-Release. Und zwar ein Soundtrack von Alain Goraguer zu dem Film La Planète Sauvage aus dem Jahr 1973. In Deutschland ist der Film unter den Titeln Der wilde Planet oder Der fantastische Planet gelaufen. Das ist eine französisch-tschechische Co-Produktion, ein animierter Film mit wahnsinnigen surrealistischen Zeichnungen. Es geht in dem Film über menschenähnliche Wesen, sie heißen Om, die auf dem Planeten Ügam leben, der von riesigen humanoiden Außerirdischen dominiert wird. Und die betrachten diese menschenähnlichen Wesen als Tiere und halten die auch als Haustiere. Der Soundtrack ist 2000 von DC Recordings, dem Label von Depth Charge, zum ersten Mal wieder veröffentlicht worden, nach ja, 2 Jahrzehnten. Und ist seitdem eine Quelle von Samples, an der sich unter anderem J. Dilla, Flying Lotus, Caribou, DJ Shadow, Madlib, Corner Shop, wer auch immer, bedient haben. Alain Goraguer ist Anfang dieses Jahres gestorben. Er war in erster Linie ein Arrangeur für die ganz großen französischen Popstars, vor allem am Anfang für Serge Gainsbourg, hat aber auch einige Soundtracks gemacht, zum Beispiel auch für die schreckliche ZDF-Serie Ich heirate eine Familie aus den 80ern. Ich weiß nicht, ob du die kennst oder...
Ja, ich kenne das durch meine Mutter, weil das läuft, glaube ich, immer irgendwie an Weihnachten oder so. Laufen alle Staffeln durch und dann hat sie das immer geschaut und ich glaube, es läuft sogar immer noch.
Also ich kann mich an die Musik nicht erinnern, aber ich kann mich an die Serie erinnern. Und dieser Soundtrack, La Planète Sauvage, ist eine wahnsinnige Mischung aus Jazz, Psychedelia, Prog, Rock, Funk und Orchestermusik. Im Wesentlichen besteht er aus 2 bis 3 musikalischen Themen, die über die ganze Zeit immer wieder aufgegriffen und zitiert werden. Das hat den Vorteil, dass man relativ schnell nach 2, 3 Anhörungen mit dieser Musik vertraut ist und denkt, sie schon jahrzehntelang zu kennen. Das könnte leicht langweilig werden, aber die Motive kommen in den unterschiedlichsten Arrangements und Instrumentierungen und Tempi, mal mit einer twangy Gitarre, dann mit Frauenchören, dann als Kirmesmusik, mal minimalistisch, avantgardistisch, dann üppig orchestriert. Also ich könnte dieses Album einen ganzen Tag lang immer wieder anhören. Ich habe es letztes Wochenende fast so gemacht, ich habe das permanent angehört. Das ist Musik, in der man herumwandern kann, die so bunt ist, dass dazu Bilder im Kopf entstehen, die aber nicht unbedingt identisch sind mit den Bildern aus dem Film, den ich nicht kenne. Er ist zurzeit auch leider nicht bei einem der üblichen Streaming-Anbieter zu sehen. Diese Wiederveröffentlichung ist die Expanded Edition. Da gehen bei mir normalerweise die Alarmglocken an. Wenn dann auf Teufel komm raus, nur um das Ding zu verkaufen, noch irgendwelche Outtakes rausgegraben werden. Aber die 18 Minuten Musik, die da bisher unveröffentlicht waren, rechtfertigen auf jeden Fall die Veröffentlichung. Die Bonustracks sind an den Schluss gestellt und gehen eigentlich runter wie Öl. Also es ist nicht so, dass man einen krassen Bruch bemerkt und denkt, oh, hoppala, jetzt kommt der Demo-Track von Track 4. Das klingt so, als ob die von Anfang an zu dem Album gehört haben. Und was mir noch aufgefallen ist, und da müsst ihr mich schon sehr täuschen, wenn er für ihr Debütalbum Moon Safari von 1998 nicht von diesem Soundtrack beeinflusst worden sind. Also das klingt an sehr vielen Stellen sehr ehrig. Und für die Playlist habe ich den Track Striptease ausgesucht. Das klingt wie er plus Saxophon.
Ich finde das gruselig, dass ich so als ich so die Bilder des Films gesehen habe, dachte so, ah, das hast du schon mal irgendwo gesehen, aber nicht den Film. Also das Plakat irgendwie kennt man auch so das Originalalbum-Cover des Soundtracks, was ja, glaube ich, auch das Filmplakat ist oder so. Also ich habe diese Wesen auch schon mal irgendwo gesehen, aber das nie zusammenbekommen oder das wollte ich dich auf jeden Fall auch fragen, ob du den Film gesehen hast, weil das reizt mich total, den zu sehen. Also ich muss den irgendwie besorgen, aber dann auch in einer vernünftigen Version, weil die Farben ja auch funktionieren sollen und ich das auch richtig hören möchte und habe mir gedacht, meine Güte, so ein aufwendiger, also für mich gefühlt aufwendiger Soundtrack dann auch für einen solchen Film, den vielleicht dann auch gar nicht so viele Leute gesehen haben. Wenngleich ja, ne, wurde ja in Cannes ausgezeichnet und all solche Sachen, also es war ja vielleicht nicht so das allerkleinste Ding, aber fasziniert mich total und mich würde auch einfach interessieren, ob in dem Film gesprochen wird oder ob da einfach nur die Musik durchläuft, weißt du das zufällig?
Nee, weiß ich nicht, nee.
Ja, also mich würde einfach dann auch interessieren, wie die Musik in dem Film verbaut wird und das hat für mich auch so funktioniert auf jeden Fall, aber ich würde das ganz gerne mal eingebettet in diesem Film hören. Also der steht bei mir jetzt sehr weit oben auf der Liste. Da hast du mich sehr neugierig mitgemacht. Wenn ich auch sehe, das Ding ist jetzt, das ist halt 50 Jahre alt, ne? Und hat so ein großartigen Look und Stil und durch das Alter wirkt das natürlich auch schon ein bisschen creepy wieder auf eine Art und was soll das, was soll diese Geschichte, was will uns das sagen, aber ich möchte das sehen und gerade in Kombination hier zu hören. Ich kenne jetzt auch nur, ich habe das jetzt dann zum ersten Mal gehört, seitdem du gesagt hast, dass wir darüber sprechen sollten. Ich kannte es vorher nicht, deswegen kenne ich auch nur diese Extended Version und hatte nie das Gefühl, da ist jetzt irgendwas nicht da, wo es nicht hingehört oder so. Oder das müsste irgendwie knapper, kompakter oder sonst was sein. Das hatte ich eigentlich gar nicht, sondern eher so, dass ich mich eigentlich auch gefreut habe, so nach den ersten zwei, drei Tracks, Songs oder wie auch immer man das da nennen soll, was kommt da jetzt noch? Oder wie wird das jetzt irgendwie noch so angeordnet? Und dann, so wie du es gesagt hast, man hat da so die Bilder im Kopf. Aber da ich natürlich immer wusste, dass es ein Soundtrack ist, habe ich mich schon gefragt, was könnte dazu jetzt eigentlich passieren? Weil ich mir das, kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Deswegen, ja, bin ich da sehr gespannt drauf, wie das mit dem Film zusammen funktioniert. Hast du denn jetzt überhaupt, du kennst das ja wahrscheinlich schon sehr lange, das Album, ne?
Nee, also ich, okay, das ist ja seit den 2000ern, wird das ja permanent wieder veröffentlicht. Und es ist genauso schnell, also auf Vinyl zumindest, ausverkauft. Also wenn, das Ding kommt raus und dann ist die komplette Auflage innerhalb von 3 Tagen weg. Und ich habe, ich erinnere mich, dass ich im Plattenladen Optimal in München, ein sehr guter Plattenladen, dieses Cover an der Wand gesehen habe. Und das hat mich auch fasziniert. Ich habe das immer wieder angesehen, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, das Album runterzunehmen oder anzuhören oder mitzunehmen. Und jetzt habe ich es mir mal gegönnt, nach 100 Jahren.
Hast du denn jetzt nach diesen 100 Jahren, wie du selber sagst, überhaupt noch Interesse, den Film zu sehen, weil du vielleicht Angst hast, dass deine, ja, dass es so die Rezeption der Platte verändert, oder möchtest du es umso mehr, um auch mal zu erfahren, wie es eigentlich gedacht war?
Das möchte ich umso mehr. Also ich glaube, dass die Rezeption jetzt nicht mehr verändert werden kann, weil ich habe das, wie gesagt, in der letzten Woche ungefähr 20 Mal angehört. Und jetzt wäre wirklich die Zeit, um zu sehen, was macht die Musik mit den Bildern oder umgekehrt.
Track 17 Playlist zum Podcast, das ist unsere Playlist, die findet ihr auf Spotify. Da gibt es nicht nur all unsere Folgen, sondern eben auch die 17 Musikempfehlungen der Review-Folgen, aber auch die Sachen, die wir in den Features besprochen haben, die sind dort auch zu finden. Wie gesagt, 17 Empfehlungen pro Monat, ein paar haben wir noch. Was sind denn deine letzten drei?
Ich habe was Neues von David August, dem Hamburger Produzenten, der in den letzten Jahren eigentlich sehr wenig veröffentlicht hat. Er hat sein letztes Album 2018 rausgebracht und in der Zwischenzeit nur 3 EPs rausgebracht. Jetzt kommt ein neues Album, das heißt, es schreibt sich V-I-S. Ich weiß nicht, ob man es französisch wie ausspricht oder wies, aber da lasse ich mich gern belehren. Und da gibt es den Vorabtrack Aria. Das ist ein seltsam, im guten Sinne, ein seltsames Monster aus Trance, Techno, mittleren Daft Punk und Jean-Michel Jarre. Dann habe ich was vom neuen Album von Christina Wanzu, das sie mit ihrem Langzeitbegleiter John Also Bennett aufgenommen hat unter dem Namen C-We and J-A-B. Das ist ein Konzeptalbum über das Klima. Es heißt auch so, Klima, nur im griechischen Alphabet geschrieben. Und wir hören den wunderschön betitelten Song Fields of Aloe Vera. Das ist eine New Age-artige Meditation mit Flöte und viel Hall drauf. Und dann habe ich noch Philipp Otterbach, der Post-Genre-Künstler, hat ein neues Album. Das heißt Correct Me If I Am Incorrectly Yours, auch ein schöner Titel. Das ist sein zweites Album in diesem Jahr. Das erste hieß auch schön The Dahlem Diaries nach dem Berliner Stadtteil und es kam im Juli bei Music from Memory raus. Und wir hören vom neuen Album den Track Oct 0121, also 1. Oktober 21. Ein Gitarren-Drone-Elektronik-Ding, das unmöglich zu kategorisieren ist.
Ich habe noch als letzten Song für die Playlist etwas von einem neuen Album einer Musikerin, deren ersten beiden Alben wir hier ausführlichst besprochen haben, nämlich Tirsa. Und da kam ihr drittes Album mehr oder weniger aus dem Nichts, also ohne große Ankündigungen und ohne großes Tara und sonst was alles. Und es ist auch ein sehr spezielles Album, also man könnte es fast Konzeptalbum nennen, denn eigentlich, also wirklich eigentlich, aber ein bisschen ist es so, ist jeder Beat identisch auf dieser Platte. Es gibt halt Variationen mit Samples, mit Piano, mit anderen Sounds und Instrumenten, aber die Beats an sich sind eigentlich immer gleich. Das Album heißt Trip 9 Love, 3 Fragezeichen. Und ich habe den Track No Limit mitgebracht, was leider kein Too Unlimited Cover ist. Schön wäre es gewesen. Aber es ist halt für mich der Track, der von diesen 11 Variationen am stärksten ist. Und es ist wirklich interessant, sich das Ding anzuhören, weil da verschwimmt wirklich alles so ein bisschen zu einem Song. Und du hast immer das Gefühl, okay, welcher ist denn jetzt? Oder du fragst dich immer, was soll das eigentlich? Worum geht's hier? Wo wollen wir hin? Es ist faszinierend, sich das anzuhören, aber ich kann es nicht so oft hören. Es ist eher so, dass ich mir da so einzelne Songs rausnehme. Wie findest du das eigentlich?
Also ich habe es, ich glaube, 3-mal angehört bis jetzt. Und also ich bin noch nicht so richtig drin. Ich bin aber überzeugt, dass ich da noch reinkomme. Also es ist nicht so wie Laurel Halo, dass du beim ersten Mal hören sofort on fire bist, aber ich weiß, das Album hat irgendwas, aber ich bin noch nicht drin. Also ist kein schlechtes Album.
Nee, das auf keinen Fall. Dafür sind ja auch Tirsa und Mika Levy einfach zu gut in dem, was sie tun. Aber dieses Konzept, so interessant es auch ist, es hat noch nicht dafür gesorgt, dass ich so mit ganzem Herzen dabei bin, sondern eher sagen kann, es gibt aber mal einen Track oder eine Variation von diesem einen Track, den ich halt sehr stark finde. Das ist in dem Fall No Limit. Der ist auf der Playlist drauf. Track 17 Playlist zum Podcast. Wie gesagt, auf Spotify ist auch alles in den Shownotes verlinkt. Genauso wie die vielen Möglichkeiten, wie ihr dem Podcast und uns auch folgen könnt. @TheTheAlbert bist du ja auf Instagram und Twitter/X. Ich bin Christopher Giff auf Instagram und Twitter und ich habe schon vor ein paar Monaten gesagt, ich wollte meinen Namen ja eigentlich ändern. Ne? Ich bin immer noch nicht zum Schluss gekommen, ob ich jetzt MP3, M4A, Wave oder was auch immer. Gibt es noch irgendein blödes Format? Gab es nicht noch irgendwas mit A? So ein Apple-Format oder so?
Nee, doch, AIFF.
AIFF, ja, ganz toll. Christopher Eif, das könnte doch auch was sein, ja. I've been looking for freedom, genau. Das wäre dann mein erster Song auf dem Album, dessen Titel ich schon wieder vergessen habe, was ich vorhin einmal hier hatte. Egal, da könnt ihr uns folgen, dem Podcast, wie gesagt, an @check17podcast und überlegt doch nochmal, ob es nicht vielleicht eine sehr gute Idee wäre, uns den Podcast, den ihr doch so gerne hört, zu unterstützen. Das könnt ihr auf steadyaku.com/track17 in 3 verschiedenen Stufen, so dass ihr dann auch eventuell mit abstimmen könnt, über welche Classics wir sprechen, um diese dann auch zu hören. Oder ihr könnt uns über PayPal unterstützen, track17podcast@gmx.net, da könnt ihr uns dann außer der Reihe finanziell unterstützen. Das geht natürlich zu 100% alles in den Podcast und so, dass wir hier weitermachen können und vielleicht uns auch noch ein bisschen vergrößern können. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank, Albert. Vielen, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Laurel Halo, Lorraine James, Post Dia, Lukid und Alain Gourager. 5 sehr, sehr tolle Platten. Also da sind wirklich ein paar dabei, die in den Top 10 des Jahres auf jeden Fall landen. Ich glaube, das kann ich jetzt schon sagen, du wahrscheinlich auch. Da freue ich mich auch sehr drauf, weil wir dann ja in 2,5 Monaten wieder unsere Jahresabschlussfolge machen. Wir sind jetzt in einer Woche, wie gesagt, mit der neuen Classics wieder am Start. Da sprechen wir über Nightclubbing von Grace Jones. Und in 2 Wochen gibt es dann ein Jahreszeiten- und anlassgemäßes Feature, wenn man so möchte. Wir wollen so ein bisschen über Halloween-taugliche Musik sprechen, mit so einem kleinen Fokus auf das auch längst vergessene, vielleicht Fragezeichen, aber eines Revivals würdigen Genres, nämlich Witch House. Da freue ich mich auch sehr drauf. Das könnt ihr euch dann anhören. Ja, Dankeschön, Albert, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.